Sie hören Kontext mit Judith Wipfler am Mikrofon. Todesurteile, Amokläufe und aus sogenannter Notwehr erschossene Jugendliche. Solche Meldungen erreichen uns immer wieder aus den USA. Unlängst aus Ferguson, wo der 18-jährige Michael Brown erschossen wurde. Der schwarze Jugendliche war unbewaffnet. Und wieder rechtfertigte sich der Täter mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Woher kommt das? Warum wird dem Recht auf Selbstverteidigung und dem Recht, Waffen zu besitzen, so viel Platz eingeräumt in den USA? Der Heidelberger Historiker Manfred Berg, der selbst lange in den USA gelebt hat, liefert in seinem neuen Buch Erklärungsversuche. Lynchjustiz in den USA heißt es. Darin zeichnet er die lange Geschichte der Gewalt in den USA nach und zeigt, wie diese Gewalt die Mentalität wie auch die Rechtsgeschichte des Landes geprägt hat. Schließlich haben wir auch das Wort Lynchen von einem Amerikaner. So war dann auch meine erste Frage an Manfred Berg, wenn schon das Wort Lynchen ein amerikanisches ist, handelt es sich dann auch beim Lynchen um ein typisch amerikanisches Verbrechen?
Dieser Eindruck könnte sich aufdrängen, weil das Wort Lynchen in zahlreiche andere Sprachen, nicht nur in das Deutsche, eingegangen ist. Aber tatsächlich ist die Lynchjustiz als ein Phänomen, bei dem es sich um Selbstjustiz des Volkes handelt, eine Praxis, die wir in zahlreichen Gesellschaften finden, auch und gerade heute in sogenannten schwachen Staaten, etwa Afrikas oder Lateinamerikas, wo große Teile der Bevölkerung sich nicht ausreichend von der staatlichen Polizei und Strafjustiz geschützt fühlen und deshalb zur kollektiven Selbstjustiz greifen.
Also ein schwacher Staat, eine schwache Justiz, die Recht nicht umsetzen kann, die Täter, Verbrecher nicht bestrafen kann, fördert quasi diese Art von kollektiver Selbstjustiz, wie wir es jetzt mal definiert haben. Können wir es noch genauer definieren, was jetzt Lynchjustiz ist?
Es geht meines Erachtens in der Tat darum, dass die moderne Strafjustiz ja auf dem Anspruch des Staates auf das Monopol legitimer Gewalt beruht. Und Lynchjustiz ist in vieler Hinsicht eine Rebellion dagegen. In den USA verband sich mit der Lynchjustiz immer auch die Vorstellung eines gewissermaßen demokratischen Rechtes der Bevölkerung auf Mitwirkung an der Strafjustiz, vor allem dann, wenn diese Justiz nach Auffassung der Bürger nicht ausreichend schnell und ausreichend hart die Verbrechen bestrafte und damit auch die Bürger vor Kriminalität schützte.
Also dieser Schutzaspekt, da sind wir eben beim Thema auch Notwehr oder Selbstwehr drin.
Ja, das ist ein Phänomen, das sich zumal in der amerikanischen Kultur in vielen Bereichen zeigt. Denken Sie an das berühmte zweite Amendment der amerikanischen Verfassung, das amerikanischen Bürgern jedenfalls nach heutiger Lesart einen nahezu unbeschränkten Zugang zu Schusswaffen gewährt. Dahinter steht die Vorstellung, dass einzelne Bürger, dass die Bürger das Recht und die Pflicht haben, sich vor Gewalt zu schützen, vor Kriminalität zu schützen. Auch die Vorstellung, dass sie eine so wichtige Sache wie die Strafjustiz und wie den Schutz ihres Eigentums, ihres Lebens nicht einfach dem Staat überlassen dürfen. Es steht dahinter auch eine, gerade in der amerikanischen politischen Kultur, sehr verankertes und tief verwurzeltes Misstrauen gegenüber staatlicher Gewalt.
So eigentlich ein Zirkelschluss. Der Staat ist zu schwach, um uns zu schützen, um Verbrecher wirksam zu verfolgen, Verbrechen zu verhüten. Auf der anderen Seite nehmen wir das selbst in die Hand, weil wir eigentlich gar nicht wollen, dass uns irgendeine Obrigkeit dazu sehr reinfuckt.
Ja, das ist richtig und es ist eine Paradoxie in der amerikanischen politischen Kultur, die für uns oft nur schwer nachvollziehbar ist. Denken Sie an die Vorfälle, die ja auch in Europa immer wieder Aufmerksamkeit finden, dass Amerikaner exzessiv von Notwehrrechten Gebrauch machen und dafür nicht einmal angeklagt, geschweige denn bestraft werden. Das ist eine der Besonderheiten der amerikanischen Rechtskultur, nämlich ein sehr expansives Verständnis legitimer Notwehr, welche die amerikanische Kultur sehr stark auch vom europäischen Rechtsverständnis unterscheidet.
Sie haben schon angetönt, das löst bei uns oft so Kopfschütteln, Unverständnis, manchmal auch moralische Entrüstung fast aus. Wir haben ja auch immer wieder diese schrecklichen Berichte über Missbrauch von Schusswaffen, das dann eben Jugendliche umbringen, gerade wieder passiert. Ich habe mich auch ein bisschen selbstkritisch gefragt, warum Ihr Buch Lynchjustiz in den USA bei uns so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Warum interessiert uns in Europa das immer so sehr, wenn wir da was hören über Lynchjustiz in den USA?
Ich denke, dass Gewalt insgesamt ein Faszinosum ist und Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft seit langem in Europa ein bevorzugtes Thema auch der Berichterstattung über die Vereinigten Staaten ist. Tatsache ist, das Gewaltniveau ist in den USA deutlich höher. Die Rate an Morden und Totschlag liegt im Durchschnitt etwa 5-mal so hoch wie in Westeuropa, und das hat natürlich etwas zu tun mit dem verbreiteten Waffenbesitz und auch mit den Vorstellungen von legitimer Notwehr. Darüber hinaus verbinden wir mit Gewalt in der amerikanischen Geschichte und in den USA natürlich auch kulturelle Stereotypen. Denken Sie an das Genre des Westerns oder auch an das Genre von Kriminal- und Mafia-Filmen. Die USA kommen uns immer als eine deutlich gewalttätigere, in dem Sinne auch individualistischere Gesellschaft vor, in dem Konflikte sehr häufig mit Gewalt gelöst werden und das auch relativ legitim und funktionierend erscheint. Ein bisschen ist es vielleicht auch so, dass solche Phänomene wie die Lynchjustiz, die sich ja auch sehr stark verbindet mit dem rassistischen Erbe der USA, von Europäern auch deshalb gerne aufgegriffen werden, weil umgekehrt die Amerikaner ja zu einer gewissen nationalen Selbstbeweihräucherung neigen, sich gerne als eine exzeptionelle Nation sehen mit einem hohen moralischen Anspruch, und deshalb neigen Europäer dann gerne dazu, vielleicht auch nicht zuletzt Deutsche dazu, den Finger ein wenig in die andere Richtung zu drehen und zu sagen, Augenblick mal, da war doch was. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass das nicht die Motivation meines Buches ist. Es geht mir hier nicht um platte Anklagen, sondern um die historische Analyse.
Wir wollen ja fair mit dem Thema und auch fair mit den USA umgehen, Manfred Berg. Das tun Sie ja auch in Ihrem Buch. Sie haben ja auch selber in den USA gelebt, geforscht. Da eben, wie Sie auch schreiben und sagen, einer Mentalität auf die Spur zu kommen, die etwas mit Rechtsempfinden zu tun hat. Fangen wir doch mal bei der Forschung an. Oft wird erklärt, dass dieses ausgeprägte Phänomen von Lynchjustiz in den USA etwas mit dieser Frontier-Situation, mit dieser Grenzsituation zu tun hat. Über Jahrhunderte haben sich diese Staaten ja da vor allem nach Westen und Süden ausgebreitet. Und man hat ja auch so aus den Western, die Sie schon angesprochen haben, so dieses Bild dieser rechtslosen Wildnis. Irgendwo waren die da, kein Gericht weit und breit, kein Gefängnis. Da mussten die sich irgendwie selber helfen.
Die Frontier-These, sehr berühmtes Interpretament der amerikanischen Geschichte, sagt in Nutze, dass die amerikanische Kultur, die amerikanische Mentalität des Individualismus, auch der Demokratie, der Basisdemokratie an der Frontier geprägt worden sei, wo eben der Einzelne auf sich selbst gestellt sei, wo Pioniere zunächst einmal so etwas wie gesellschaftliche Selbstorganisation betreiben mussten, ohne dass ihnen staatliche Institutionen dabei zu Hilfe kamen. Insofern haben wir hier auch eine im Grunde genommen sehr apologetische Vorstellung von den Ursprüngen der Lynchjustiz, nämlich Lynchjustiz ist so etwas, was der Notwendigkeit geschuldet ist. Es gab gar keine Alternative. Es war in gewisser Hinsicht auch der erste Schritt zum Aufbau einer zivilisierten Ordnung. Und wir finden in der Tat durchaus solche Situationen, in denen Pioniere Recht auch sicher in sehr drakonischer Weise einschließlich der Todesstrafe Recht setzen, Recht sprechen, sich aber selbst binden an im Grunde genommen gemeinrechtliche Vorstellungen, also nach damaligem Verständnis durchaus keine Willkürjustiz üben. Viel typischer ist allerdings die Form der Selbstjustiz, die durchaus auch an der Frontier noch dann geübt wird, wenn staatliche Institutionen sich bereits formiert haben. Es ist auffällig, dass sehr viele Opfer der Lynchjustiz aus dem Gefängnis geholt werden. Es gibt also schon staatliche Institutionen der Strafjustiz und genau damit sind die Lyncher nicht einverstanden. Sie glauben, dass diese Institutionen korrupt seien, die Missetäter nicht ihrer gerechten Strafe zufügen. Es ist also das, was ein amerikanischer Kollege einmal Rough Justice genannt hat, also der Wunsch nach einer harten, schnellen Vergeltung.
Sie haben Rache und Vergeltung angesprochen und auch dieses Prozesshafte, was durchaus vorhanden war. Sie haben auch beeindruckende Bilder, historische Bilder in Ihrem Buch, Manfred Berg, wo man sieht, dass die ganze Öffentlichkeit da dabei ist. Manchmal gab es auch richtig einen Prozess, ein Geständnis wurde sogar verlangt unter Umständen. Das waren also Volksanlässe und der Pfarrer kam auch noch. Das waren also öffentliche Anlässe. Also nicht nur, dass irgendwo im Wald eine Horde Männer da jemanden aufhängt, sondern auch sehr öffentliche Akte, die schon fast einen Ritualcharakter haben.
Es gibt Historiker und Anthropologen, die diese öffentlichen Lynchrituale, denen manchmal bis zu 10.000 Zuschauer beiwohnten und die sich zeigten auch in ganz furchtbaren Folterritualen. Es wurden die Opfer über Stunden zu Tode gequält und bei lebendigem Leibe verbrannt. Dass diese Formen ritualisierter öffentlicher Hinrichtungen so eine Art Menschenopfer mit quasi religiösem Charakter darstellten. Nun müssen wir allerdings sehen, diese Form der sogenannten Spektakel-Lynchmorde war nicht unbedingt typisch. Diese Formen wurden vor allem geübt, um Afroamerikaner, denen Sexualverbrechen gegen weiße Frauen vorgeworfen wurden, zu bestrafen. Es wurde damit auch angestrebt, eine abschreckende Botschaft zu senden. In der Hochphase der Lynchjustiz im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, als vor allem Afroamerikaner Opfer der Lynchjustiz wurden, war dieser Diskurs über Sexualverbrechen und Vergewaltigung nahezu allgegenwärtig. Eine amerikanische Historikerin hat ihn auch die Volkspornografie des Bibelgürtels genannt. Es gab darüber hinaus aber sehr viele andere Formen des Lynchmords. Oft waren es nur relativ kleine Mobs und wenn sie ihre Opfer beispielsweise im Schutze der Nacht irgendwo in einem abgelegenen Waldstück erhängten, dann konnte das auch bedeuten, dass es sich hierbei vielleicht nur um private Racheakte handelte.
Wir sprechen immer so deutlich von Lynchmord. Das finde ich ganz wichtig, weil eben das Wort Lynchjustiz, das verwischt ja ein bisschen, dass es hier doch noch irgendwie um Gerechtigkeit gehen könnte. Tatsächlich war es aber in den Augen und Köpfen derer, die das gemacht haben, ja durchaus im Sinne von Gerechtigkeit und auch immer wieder Volkswillen. Was mir aber nochmal wichtig wäre, das zu verstehen, also diese Form von Gerechtigkeitsverständnis, die da drin steckt, weil ich denke, das ist ja auch etwas, was so bis heute auch noch weiter wirkt.
Vielleicht grenzt man die Mentalität der Lynchjustiz zunächst einmal ab von dem, was wir idealtypisch unter einer modernen Strafjustiz verstehen. Und diese moderne Strafjustiz, an der übrigens gerade auch die USA national wie international sehr stark mitgewirkt haben an der Entwicklung dieser Grundsätze, die setzt beispielsweise voraus, dass Angeklagte ein faires Verfahren erhalten, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen, dass entlastende Beweise zur Geltung gebracht werden können. Also alles das, was wir ein ordentliches Gerichtsverfahren nennen, alles das fehlt natürlich bei der Lynchjustiz. Es wurde immer wieder, manchmal auch karikierend gesagt, der Lynchjustiz sei die Mentalität eigen, erst aufhängen, dann fragen. Wir haben aber trotzdem, und das ist interessant, immer wieder auch Fälle von Lynchjustiz, bei denen es sogenannte Mock-Trials, also inszenierte Prozesse gibt, weil die Lyncher natürlich versuchen, sich den Anschein der Legitimität zu geben. Aber wenn wir eben genau hinschauen, dann handelt es sich dabei eben meistens doch nur um eine Fassade, die aufgebaut wird. Die Mentalität, die dahinter steht, ist auch eine Rebellion im Namen einer urwüchsigen, populären Gerechtigkeitsvorstellung gegenüber einem modernen, aseptischen Staat, der die Strafjustiz diesem Gerechtigkeitsempfinden des Volkes entzieht. Und ich meine, das ist ja etwas, was keine typisch amerikanische Besonderheit wäre. Viele unserer rechtspolitischen Diskussionen in Europa haben ja auch damit zu tun, dass wir Urteile nicht verstehen, dass wir sie für zu milde halten. Und darauf gilt es im Zusammenhang mit der Lynchjustiz eben immer hinzuweisen, es geht hier um Leben und Tod in der Regel. Und das ist etwas ganz anderes als Urteile, die uns vielleicht ein wenig zu milde erscheinen, weil sie auf Bewährung ausgesetzt werden oder dergleichen. Ich spreche in meinem Buch von Lynchmorden, weil sie nach dem Verständnis einer modernen Strafjustiz natürlich Morde sind.
Und Morde, die eben vor allem, und das ist ja auch absolut überdeutlich, schwarze Afroamerikaner betroffen haben. So 80% kann man ungefähr grob sagen wohl. Bei den anderen Gruppen handelt es sich eben auffallend nicht um weiße Angloamerikaner, sondern dann die Mexikaner, die sehr stark betroffen waren. Auch Italiener und Chinesen interessanterweise. Schauen wir jetzt auf diese Verknüpfung von dieser Lynch-Tradition mit dem Rassismus. Das ist etwas, was sich durchzieht durch Ihre ganze Untersuchung, Manfred Berg.
Lynchjustiz ist immer wieder auch in der Forschung gedeutet worden als ein Instrument rassistischer Kontrolle. Und ich denke, das ist auch ein sehr plausibler Ansatz. Es ist ganz wichtig, etwa zu sehen, dass die Lynchjustiz und andere Formen rassistischer Gewalt vor allem nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, das heißt also nach der Abschaffung der Sklaverei, eine ganz neue, auch quantitative Dimension gewinnen. Die Furcht, dass nun 4 Millionen befreite Sklaven eine tödliche Gefahr für die weiße Bevölkerung, vor allem des amerikanischen Südens, darstellt, steigert sich in diesen Jahrzehnten des späten 19. Jahrhunderts zur Hysterie. Und die Lynchjustiz spielt in diesem Sinne auch immer die Rolle als eines Instrumentes der Kontrolle, um eine Botschaft an die afroamerikanische Bevölkerung zu schicken: Wer sich der weißen Vorherrschaft nicht unterordnet, der muss damit rechnen, dass er gelyncht wird. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich auch, dass es keine nennenswerte Strafverfolgung gegen Lynchmobs und die Anführer von Lynchmobs gilt, sondern dass diese Form der rassistischen Kontrolle mehr oder weniger als legitim angesehen wird. Was andere Gruppen betrifft, da haben wir neuere Forschungen jetzt vor allem für Mexikaner im amerikanischen Südwesten. Da haben Historiker herausgefunden, dass die Lynchjustiz hier fast genauso schlimm war, wie im amerikanischen Süden gegen Afroamerikaner geübt wurde. Auch hier ist wieder zu betonen, wir haben einen ethnischen Konflikt und Lynchjustiz ist hier ein Mittel der sozialen Kontrolle. Wir sollten aber nicht außer Acht lassen, dass sich sowohl Afroamerikaner als auch Mexikaner sehr wohl auch gewehrt haben gegen die Lynchjustiz. Sie haben sich zum Teil selbst ihrerseits mit Gewalt gewehrt. Sie haben Organisationen gegründet, die gegen die Lynchjustiz durch Propaganda angekämpft haben. Es gibt also vielfältige Formen des Widerstandes gegen diese Form der rassisch-ethnischen Unterdrückung.
Trotzdem hat es sehr, sehr lange gedauert, bis Lynchmorde, überhaupt das Lynchen an sich, gesamtgesellschaftlich geächtet wurde, also dass man das wirklich ablehnte. Und erst 2005 hat dann der US-Senat das ganz offiziell verurteilt. Er hat gesagt, ich zitiere ihre Übersetzung, das Lynchen sei die schlimmste Erscheinungsform des Rassismus in den Vereinigten Staaten gewesen. Das war 2005 und vielleicht so eine Art Abschlusspunkt, auch eine Art Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte, der Verknüpfung von Rassismus und des Lynchens in den USA.
Ich würde meinen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Gesellschaften sich mit einem solchen Erbe zunächst einmal nicht auseinandersetzen. Wir haben allerdings dann in den USA seit den 1980er Jahren beginnt eine historische Forschung, sich damit auseinanderzusetzen, und die amerikanische Öffentlichkeit nimmt vielleicht seit den frühen 2000er Jahren stärker davon Kenntnis, sehr dazu beigetragen hat eine öffentliche Ausstellung, die ein Antiquar zusammengestellt hatte. Er hatte nämlich Fotografien von Lynchmorden, die von Zeitgenossen sehr häufig auch als Souvenir und sogar als Postkarten verwendet wurden, zusammengestellt zu einer Ausstellung, die dann einen großen Erfolg hatte, in den gesamten USA gezeigt wurde und vielleicht der wichtigste Beitrag für ein öffentliches Bewusstsein war. Die von Ihnen erwähnte Resolution des US-Senates war eine Reaktion auf diese Ausstellung, die den Titel Without Sanctuary, also ohne Zuflucht, trug.
Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde vor allem über Männer gesprochen, über Frauen fast gar nicht. Und tatsächlich haben Sie herausgefunden, dass auch Frauen selten Opfer von Lynchmorden geworden sind. Wo ist da die Verbindung?
Es ist richtig, dass Frauen nur in relativ geringer Zahl Opfer von Lynchmorden wurden. Sie traten vor allem bei sogenannten Spektakel-Lynchmorden häufig auch in Erscheinung als Mittäterin. Sie haben selten Lynchmobs angeführt, aber es gab immer auch Frauen, die sich an Gewaltakten beteiligt haben. Ganz wichtig war aber eben auch, dass Frauen als Nutznießerinnen der Lynchjustiz, vor allem gegen Afroamerikaner, denen eben eine unersättliche sexuelle Gier nach weißen Frauen unterstellt wurde, eine große Rolle spielten. Der gesamte Legitimationsdiskurs für die Lynchjustiz zielte darauf ab, Lynchjustiz sei unverzichtbar, um weiße Frauen als Trägerinnen der weißen Zivilisation und der weißen Rasse vor eben dieser sogenannten schwarzen Bestie zu schützen. Wir müssen aber auch sehen, dass die Bewegung gegen die Lynchjustiz, die sich ja auch formierte, vor allem dann im frühen 20. Jahrhundert, nicht unwesentlich von Frauen getragen wurde. Eine der wichtigsten Protagonistinnen im späten 19. Jahrhundert war die afroamerikanische Journalistin Ida B. Wells oder die sogenannte Association of Southern Women for the Prevention of Lynching, also die Vereinigung südstaatlicher weißer Frauen gegen das Lynchen, eine Vereinigung gerade auch von christlich engagierten Frauen, die sagten, das ist eine Form der Ritterlichkeit, gegen die wir uns verwahren. Wir müssen aber uns auch hier klar machen, diese Kritik an der Lynchjustiz war nicht antirassistisch motiviert. Diese weißen Frauen waren durchaus einverstanden mit der Rassentrennung, sie waren durchaus einverstanden mit harter Bestrafung von Vergewaltigern. Darauf stand übrigens die Todesstrafe ohnehin. Aber sie betrachteten, wie auch zunehmend immer mehr weiße Südstaatler, die Lynchjustiz als Schande für eine zivilisierte christliche Gesellschaft, die man austilgen müsse.
Lynchen als Schande für eine zivilisierte christliche Gesellschaft, wo stehen wir heute?
Wir finden Lynchjustiz als kollektive Selbstjustiz in zahlreichen Gesellschaften, vor allem Afrikas, Lateinamerikas, aber auch Asiens, überall dort, wo das staatliche Gewaltmonopol nicht ausgeprägt oder nicht akzeptiert wird, wo Bürger sich nicht geschützt fühlen. In Lateinamerika etwa ist es ganz besonders ausgeprägt. Die Polizei wird als korrupt und ineffizient betrachtet. Die Reichen haben private Sicherheitsdienste und die Armen greifen zur Selbstjustiz. In hochorganisierten Gesellschaften wie Westeuropa und den USA haben wir vielleicht hin und wieder eine gewisse Neigung zur Lynchjustiz. Es hat in den vergangenen Jahren immer wieder einmal punktuell sehr beunruhigende Vorfälle auch in Deutschland gegeben, dass über das Internet dazu aufgerufen wurde, sich vor einem Gefängnis zu versammeln. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen, was das beste Gegenmittel gegen die Lynchjustiz ist, nämlich eine unmissverständliche Reaktion der staatlichen Autoritäten, das Monopol eines demokratisch legitimierten und durch das Recht kontrollierten Staates. Das ist eine große zivilisatorische Errungenschaft, an der wir in jedem Fall festhalten müssen. In den USA wird man sicher auch die Frage stellen dürfen, inwieweit es Kontinuitäten gibt zwischen der staatlich administrierten Todesstrafe und der Lynchjustiz. Dass also die Zunahme von Todesurteilen, vor allem auch gegen Afroamerikaner, eine Art Ersatzfunktion hat.
Muss ich eigentlich nur die Zahlen anschauen, die sind parallel.
Das sind vor allem die Staaten des Südens und des Westens, die eine Tradition der Lynchjustiz haben, in denen mit weitem Abstand auch die meisten Todesurteile vollstreckt werden.
Soweit mein Gespräch in Kontext mit Manfred Berg. Er lehrt an der Uni Heidelberg amerikanische Geschichte. Sein Buch Lynchjustiz in den USA ist in der Hamburger Edition erschienen, dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Diese Sendung Kontext gibt's wie immer im Internet zum Nachhören auf srf.ch, empfiehlt Judith Wipfler.